HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Heute geht es im Zentrum unserer Sendung um jene Hörbücher, die von der Jury der HR2 Hörbuchbestenliste zu den Hörbüchern des Jahres 2022 gewählt wurden. Aber flankiert wird dieser Part in bewährter Weise von Besprechungen von Neuerscheinungen. Und als solche kann auch ein Text von Roger Willemsen bewertet werden, den es jetzt erstmals als Hörbuch gibt. Außerdem stellen wir Ihnen ein Porträt von Albert Göring vor, dem mehr oder weniger unbekannten Bruder des NS-Verbrechers Hermann Göring. Roger Willemsen, der Name des 2016 im Alter von 61 Jahren und damit allzu früh gestorbenen Literaturprofessors, Moderators, Journalisten und Regisseurs und vor allem brillanten Analytikers der Gesellschafts- und Zeitverhältnisse, der strahlt immer noch und die Lücke, die er hinterlassen hat, ist im allgemeinen Gesellschafts- und Medienkosmos immer noch spürbar. Tröstlich, dass es aber immer noch Texte von ihm zu lesen gibt, die erst nach und nach erscheinen. Der Verlag Roof Music gibt die Texte von Roger Willemsen als Hörbücher heraus. Hier erschienen nun zum Beispiel Autorenlesungen wie Bangkok Noir, Der Knacks, Die Enden der Welt, Momentum, Das Hohe Haus, Ein Jahr im Parlament und andere mehr. Und jetzt eben die afghanische Reise, diesmal gelesen von Matthias Brandt. Den Text schrieb Willemsen im Jahr 2006. Ja, und er enthält genau das, was der Titel verspricht. Willemsens Eindrücke von seiner Reise nach Afghanistan in diesem Jahr, im Jahr 2006 eben. Dorothee Meyer-Karweg, wie war denn damals die Situation in Afghanistan?
Ja, es war ja so, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York hatten die USA mit anderen Staaten Afghanistan angegriffen und die Taliban verdrängt. Und der paschtunische Stammesführer Hamid Karzai wurde dann Präsident des Landes. Und im September 2005 gab es Parlamentswahlen, aus denen sich das erste frei gewählte afghanische Parlament seit 1973 bildete. Die Taliban hatten sich zwar zurückgezogen, aber schon Anfang 2006 verübten sie mit anderen Islamisten schon wieder Anschläge in Afghanistan. Und in dieses Land reiste Roger Willemsen dann also 2006 als Schirmherr des afghanischen Frauenvereins, einer Hilfsorganisation, die seit 30 Jahren Projekte in Afghanistan unterstützt.
Ich gehe mal davon aus, dass er nicht allein im Land unterwegs war, vielleicht auch nicht unterwegs sein konnte. Wer hat ihn begleitet?
Ja, das ist so, dass er da nicht alleine reisen konnte. Dabei war die Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins, Nadia Nashir Karim. Und im Land hatten die beiden Reisenden dann noch einen Vertrauensmann und Begleiter dabei, nämlich Mirweis, den Cousin von Nadja, und der ist ebenfalls Unterstützer des Frauenvereins.
Was und wie erzählte nun Roger Willemsen von dieser Reise?
Also erstmal, das ist eine Reise von Kabul bis nach Kunduz im Norden in die Heimat von Nadjas Familie, wo Nadjas Vater ein Kino hatte und ein Theater, ein Museum und eine Bibliothek. Und darüber hinaus reisen die drei dann noch bis zum Grenzfluss nach Tadschikistan. Und Roger Willemsen führte dann auf der ganzen Reise ein Tagebuch und hielt alle Eindrücke fest. Besonders interessiert sich Willemsen bei der ganzen Reise für die Rolle der Frauen. Und im Heimatdorf von Nadja fragt er beispielsweise nach den Wünschen und Träumen der Mädchen in der Dorfschule und das, was sie werden wollen.
Ärztin, die erste. Lehrerin, die zweite. Ingenieurin, die dritte. Eine andere Regierungsmitarbeiterin. Zwei weitere Malerinnen. Und Schauspielerin, Sängerin, will ich wissen. Die Kleinen sind befremdet. Es ist nicht leicht, einem Fremden zu widersprechen. Aber nein, das will hier wirklich niemand werden. Was aber können sie werden? Wenn die Eltern wollen, können sie die Universität besuchen und eine akademische Ausbildung abschließen. Wenn die Eltern können. Denn man braucht die Mädchen daheim für die Feldarbeit, für das Anfertigen von Stickereien, womit sie ein Zubrot verdienen, und man muss sie lukrativ verheiraten, um selbst ein Auskommen zu haben. Und was will das kleine Mädchen an der Tafel, wenn es aufgehört hat zu lernen? Weiterlernen.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der afghanischen Reise von Roger Willemsen und hier eben gelesen von Matthias Brandt.
Haben Willemsen und Co. eigentlich etwas für die Frauen und Mädchen tun können, sich für sie engagieren können, mit denen sie da sprachen? Wahrscheinlich eher nicht, aber es war ja auch nicht die Intention der Reise, oder?
Ja, ein bisschen haben sie schon helfen können, indem sie bestimmte Wünsche dann an die Herrschenden weitergegeben haben. Aber es ist doch mehr eine Bestandsaufnahme der Situation. Sie wollen aber doch für die Kinder und extra für die Frauen etwas tun, und zwar einen Kinofilm zeigen in dem Heimatort von dieser Nadja. Und dabei geht es nicht um den Film an sich, sondern um die Möglichkeit für Frauen überhaupt ins Kino zu gehen. Zur Erinnerung, der Vater von Nadja war ein Kinobesitzer.
Was ist dann daraus geworden? Ist das gelungen, das Projekt?
Also es gelingt für die Kinder und für die Frauen, zwei Filme zu finden überhaupt. Für die Kinder ist es eine Komödie von Laurel und Hardy und für die Frauen ist es so eine einfache Bollywood-Schnulze. Alles ist dann vorbereitet, aber...
Noch ist keine Frau in der Menge, nicht im Saal und nicht davor. Im Auditorium ein Pfeifen und Rufen. Die Musik schrillt plötzlich energisch auf, dann verstummt sie. Ein Filmfetzen wird johlend auf der Leinwand begrüßt, verdämmert aber gleich, springt zurück und kehrt wieder. Draußen gewinnt das Anbranden der Halbwüchsigen bedrohlich an Kraft. Sie drängen von hinten, formieren sich in Gruppen und Reihen und scheinen im Begriff, das Kino zu stürmen. Was dann folgen würde, kann keiner wissen. Aber wir malen uns aus, was wir angerichtet hätten, käme es hier zum Eklat, nur weil wir uns in den Kopf gesetzt haben, die Frauen ins Kino zu bringen.
Tja, und weil die Situation so bedrohlich ist, lassen sie die Männer dann doch unten rein. Die Frauen sollen dann auf den Balkon, aber es kommen keine Frauen. Die wenigen, die kommen wollten, die gehen wieder nach Hause, nachdem sie eben diese johlende Männermenge erblickt haben. Also das ist schon eine bedrückende Situation und man merkt, so leicht lassen sich die Machtverhältnisse nicht verändern.
Was wir heute umso besser noch wissen, leider. Den Text liest der allseits beliebte Schauspieler Matthias Brandt und er liest, wir hören es, sehr ruhig und sehr präsent.
Ja, also ich sag mal sofort, seine Stimme trägt ganz wunderbar durch die gesamte Lesung. Sie klingt neugierig, in ihr liegt auch immer wieder so eine Spur Melancholie. Er hat außerdem wunderbares Timing, also ich fühle mich mit ihm wirklich sehr hautnah vor und im Kino, im Dorf, in der Wüste oder in der Stadt Kabul.
Ja, und die Neugierde auf die Menschen und eine besondere Zugewandtheit, die spürt man auch in den Sätzen Rucker Willemsen, so war er eben.
Ja, also er findet oft sehr poetische Worte für die Landschaftsbeschreibung. Er ist außerdem sehr nah an den Menschen dran, er verurteilt nicht, sondern beschreibt sie stets mit großer Empathie und auch sehr offener Neugier. Und es stimmt einen schon sehr traurig, dass er das Schicksal des Landes nicht mehr weiter mitverfolgen konnte. Und natürlich stimmt einen doch die Entwicklung des gesamten Landes, vor allem in Bezug auf die Möglichkeiten von Frauen und Mädchen, sehr traurig.
Das wissen wir. Heute wird auf diese Entwicklung im Hörbuch bzw. im Booklet irgendwie Bezug genommen?
Nein, leider nicht. Es gibt zwar ein Booklet mit kurzen Informationen zu Willemsen, zu Matthias Brandt, Nadja Nashir Karim und anderen Beteiligten des Hörbuchs, aber nichts darüber, was aus dem Heimatort oder den Mädchen und Frauen inzwischen geworden ist. Das kann man aber verstehen, denn die politische Situation ist so sehr im Fluss. Also alles, was man ins Booklet schreiben würde, wäre schnell wieder veraltet. Was aber bleibt von diesem Hörbuch, ist dieses Gefühl für das Zartpflänzchen der Hoffnung in diesem Jahr 2006, das nun eben wieder zunichte gemacht wurde. Aber der Frauenverein arbeitet weiter und alle Einnahmen dieser Produktion unterstützen Hilfsprojekte dieses afghanischen Frauenvereins.
Tja, und so wird dieser alte Text auf einmal wieder ganz aktuell und hat also viel Sinn, das auf diese Weise dann hier noch einmal bekannt zu machen und zu veröffentlichen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Rucker Willemsen, Afghanische Reise, gelesen von Matthias Brandt. Eine MP3-CD ist das, 5 Stunden Hörzeit. Zum Preis von ca. 16 Euro ist dieses Hörbuch bei Roof Music Tacheles erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt machen wir einen hochinteressanten Schritt zurück in die Geschichte von NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg und kommen zu einem anderen Göring als den bekannten Albert Göring. Um den geht es. Der Bruder Hermann Görings war ein Gegner des Nationalsozialismus, von dem man bis heute eigentlich zu wenig weiß. Aber der Australier William Hastings Burke, von Hause aus Volkswirtschaftler, hat die Geschichte Alberts recherchiert. Und der Regisseur und Autor Michael T. Wehrhahn hat mit finanzieller Unterstützung durch ein Stipendium des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW ein Hörbuch daraus gemacht. Ulrich Sonnenschein stellt es vor.
Kaum jemand, der Hermann Göring nicht kennt, steht sein Name doch beispielhaft für den Völkermord an den europäischen Juden. Er gründete die Gestapo, verfolgte NS-Gegner und andere dem faschistischen Staat unliebsame Personen und verbrachte sie in von ihm eigens dazu eingerichtete Konzentrationslager. Er war einer der prominentesten Angeklagten bei den Nürnberger Prozessen und entzog sich durch Selbstmord der Hinrichtung. Was nur wenige wissen, Hermann Göring hatte einen nur 2 Jahre jüngeren Bruder Albert, der in jedem Punkt sein genaues Gegenteil verkörperte. Auf seine Spuren begibt sich der australische Autor William Hastings Burke quer durch Europa.
Als Einstieg in die Herkunftsgeschichte der Familie Göring bietet sich der 1694 geborene Michael Christian Göring aus Schlawe an. Dieser Vorfahr, auf den die Görings besonders stolz waren, diente seinerzeit dem preußischen König, Friedrich dem Großen, und war der Erste, der statt des alten Familiennamens Gering die moderne Schreibung Göring verwendete.
Ohne jede historische Anstrengung, die Geschichte Hermanns ist gut dokumentiert, begibt sich William Hastings Burke in die Vergangenheit und findet einige spannende Vorfahren. Einen selbstbewussten Urgroßvater, einen unruhigen Großvater und schließlich einen unzufriedenen Vater, den deutschen Diplomaten Heinrich Göring, der mit seiner Familie in London, Afrika und Südamerika lebte.
Kanzler Bismarck, mit dem Heinrich befreundet war, riet ihm, in London aus erster Hand das britische Erfolgsmodell der Kolonialverwaltung zu erlernen.
Auf seiner Suche nach dem unbekannten Bruder Hermann Görings treffen William Hastings Burke und seine Unterstützer immer wieder auf äußerst dankbare Menschen, deren Vorfahren Albert aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet hatte. Ähnlich wie bei Oskar Schindler gibt es eine Liste mit 36 mehr oder weniger prominenten Namen, unter ihnen auch der Komponist Franz Lehár. Anders als sein Bruder entschied sich Albert Göring für eine Laufbahn als Ingenieur und landete schließlich als Leiter der Skoda-Werke in Tschechien. Dort unterstützte er den Widerstand gegen die Nationalsozialisten und deckte Sabotage und Boykott. Das jedoch blieb nicht ohne Folgen.
Die deutschen Befehlshaber schäumten vor Wut. Sie glaubten nicht an einen Zufallstreffer. So viel Präzision schien ohne genaue Ortskenntnis kaum möglich zu sein. Da es keine Hinweise auf einen Schuldigen gab, marschierten die Gestapo-Häscher unter Gebrüll und Stiefelknarren in die Fabrik ein und setzten den Lauf ihrer Lugerpistolen an die Schläfen der nächstbesten Arbeiter, um ein Geständnis zu erzwingen.
Und so geriet Albert Göring trotz seines berühmten Nachnamens in den Blickwinkel der Gestapo. Schon seine früheren Aktionen hatten Verdacht erregt, aber nach dem Anschlag auf die Skoda-Werke ließ ihn die Gestapo nicht mehr aus den Augen.
Albert war der Gestapo schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Doch jetzt wurde er zum Staatsfeind erklärt, den man ständig überwachen musste.
Der deutsche Schauspieler Olaf Reitz liest den von Gesine Schröder übersetzten Text mit der gebotenen Sachlichkeit, verfällt aber nie in einen desinteressierten Ton. Er verfolgt die Spurensuche mit der gleichen Aufmerksamkeit wie der Hörer und überlässt die wörtlichen Zitate zur Verdeutlichung anderen Stimmen. So ist man mit ihm erstaunt, dass Albert Göring mehrfach von der Gestapo verhaftet wurde, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Denn entgegen seiner politischen Überzeugung half ihm sein Bruder Hermann aufgrund der stärkeren Familienbande immer wieder und hob den Haftbefehl auf. Doch ein zu großes Risiko konnte Albert nun nicht mehr eingehen, wenn er weiterhin Menschen retten wollte. Und dass er dies erfolgreich tat, dafür gibt es noch heute zahlreiche Zeugen.
Albert Görings Selbstlosigkeit und der Mut, den er in finsteren Zeiten bewies, haben wenig Anerkennung erfahren. Es gibt keine Orden und Auszeichnungen in seinem Namen. Ganz im Gegenteil. Seine Taten wurden zur bloßen Fußnote in der Lebensgeschichte seines Bruders degradiert. Doch die Nachwelt sieht ihn anders. Als Patriarchen einer weltumspannenden Familie, die aus Hunderten Überlebenden und ihren Nachfahren besteht.
Das war die Rezension von Ulrich Sonnenschein des Hörbuchs William Hastings Burke, Hermanns Bruder, wer war Albert Göring? Gelesen von Olaf Reitz. Die Interviews und Zitate, die werden gesprochen von Simon Roden, Edda Fischer, Hendrik Stickern, Andreas Mese, David M. Schulze, Petra Glunz-Grosch, Markus Hase, Michael C. Koch und Thomas Balou, Martin, alle sind damit genannt worden. Dieses Hörbuch besteht aus einer gekürzten Textversion. Es sind 2 CDs und zum Preis von 16 Euro sind sie bei Valve Records erschienen. Noch ein Nachsatz zu Albert Görings weiterem Leben. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er verhaftet, an die Tschechoslowakei damals ausgeliefert und wegen möglicher Kriegsverbrechen angeklagt, aber dann freigesprochen. Er lebte später unter bescheidenen Verhältnissen in Deutschland und starb 1966 im Alter von 71 Jahren. Seit einigen Jahren liegt in Yad Vashem ein Antrag auf die Verleihung des Ehrentitels Gerechter unter den Völkern vor. Doch dazu müsste er Juden unter, Zitat, außergewöhnlichen Risiken für sein eigenes Leben gerettet haben. Und dazu fehlen bislang die schlüssigen Beweise. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Es dürfte ja den meisten bekannt sein, dass die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste monatlich die 5 besten Hörbücher für Erwachsene auswählt und die 3 besten Hörbücher für Kinder und Jugendliche. Die HR2 Hörbuchbestenliste stellen wir in der Hörbuchzeit ja regelmäßig vor und Sie finden sie auch zum Beispiel im Netz mit Hörbeispielen unter hr2.de. Aber einmal im Jahr wählt die Jury die Besten der Besten aus, also die Hörbücher des Jahres. Und jetzt war es wieder soweit. Hörbuch des Jahres für Erwachsene wurde Nachlass zu Lebzeiten von Robert Musil. Robert Musil zählt unverändert zu den ganz Großen der deutschsprachigen Literatur, zumindest im 20. Jahrhundert, und kann gleichzeitig auch als Unvollendeter angesehen werden, nicht nur, weil sein größtes Romanprojekt unvollendet blieb, sondern auch, weil Krankheiten, Geldmangel und die politischen Ereignisse seiner Zeit seine Arbeit immer wieder behinderten. Berühmt geworden sind Musils Romane wie »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«, »Der Mann ohne Eigenschaften«, das ist das fragmentgebliebene Werk, die wenigsten auch wirklich ganz gelesen haben. Aber was verbirgt sich hinter dem Titel »Nachlass zu Lebzeiten«, Dorothee Meyer-Karweck?
Also den Titel hat Musil selbst gewählt. Es ist Musils Sammlung von zuvor in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Texten. Und diese Texte werden gelesen von 2 Schauspielerinnen und 3 Schauspielern hier bei diesem Hörbuch des Jahres. Birgit Minichmeier, Dörte Lisewski, Martin Wischer, Peter Martitsch und Peter Simonischek.
Musil ist schon mal ein großartiger Autor und dazu kommen, wir hören es gerade, hochkarätige Interpreten. Aber was hebt dieses Hörbuch besonders heraus aus der Flut der Hörbücher?
Ja, man kann schon sagen, das Ganze ist so eine Art Gesamtkunstwerk. Hier wird nämlich auch der Verlag ausgezeichnet und damit auch der Verleger Albert Bolliger. Der ist eigentlich Konzertorganist, aber es zeichnet ihn eine große Liebe zur Literatur aus. Und so gründete er 1990 den Sinus Verlag in der Schweiz. Und das Besondere an den Produktionen des Verlags ist, man erhält nicht nur die Tonaufnahme von bedeutenden Werken der Weltliteratur, sondern im Booklet auch stets die kompletten Texte zum Nachlesen. Und das hat eben die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste besonders überzeugt. Und dazu hören wir jetzt mal ein Statement von einem der Juroren, nämlich von Wolfgang Schneider, zu diesem erwählten Hörbuch Nachlass zu Lebzeiten von Robert Musil.
Nachlass zu Lebzeiten ist ein wunderbar eigenwilliges Hörbuch, voller kluger Beobachtungen, überraschender Gedanken, feiner Ironie und Witz. Diese literarische Wundertüte enthält gut 30 Kurzgeschichten, Tierparabeln, Denkbilder, Betrachtungen und satirische Glossen zu Themen wie dem aufkommenden Massentourismus, der deutschen Waldbegeisterung oder den Tricks der Psychoanalyse. Mit ihrem feuilletonistischen Zauber und ihren prägnanten Formulierungen sind es ideale Hörstücke. Das Hörbuch vermittelt die Textvielfalt durch 5 Sprecher und Sprecherinnen. Birgit Minichmeier etwa liest das legendäre Fliegenpapier. Mit ihrer kratzigen Charakterstimme findet sie einen Ton, bei dem sich kühl beobachtende Sachlichkeit und Empathie mischen. Denn nichts Menschliches ist der Fliege fremd, wenn Musil sie beschreibt. Ganz anders Peter Matitsch mit dem Schmelz seines besonnenen, warmen Erzähltons, der humoristische Betrachtungen wie »Kann ein Pferd lachen?« unwiderstehlich macht. Und Peter Simonischeks Lesung der Novelle »Die Amsel« ist so eindringlich und prononciert, dass jede Formulierung wie »poliert« wirkt. Zur Beschäftigung mit dem kleinen, aber reichhaltigen Werk laden die beiden ausführlichen Booklets ein. Sie bieten den gesamten Nachlass zu Lebzeiten zum Mitlesen, eine Musilbiografie sowie detaillierte Hintergrundinformationen zu den einzelnen Texten. Kurz, diese Höredition ist ein so stimmiges wie vielstimmiges Gesamtpaket. Sehr preiswürdig.
Soweit der Juror Wolfgang Schneider zum Hörbuch des Jahres Nachlass zu Lebzeiten von Robert Musil. Nach so viel dezidiertem Lob, Dorothee Meyer-Karwick, wird es Zeit, glaube ich, ein Beispiel zu hören.
Ja, ich habe einen circa 3 Minuten langen Text ausgewählt, den Peter Simonischek liest, also auch ein wunderbarer Interpret. Und dieser kleine Text hat auch etwas mit unserem Metier, nämlich mit dem Hören zu tun. Hellhörigkeit, so der Titel.
Ich habe mich vorzeitig zu Bett gelegt. Ich fühle mich ein wenig erkältet. Ja, vielleicht habe ich Fieber. Ich sehe die Zimmerdecke an. Oder vielleicht ist es der rötliche Vorhang über der Balkontür des Hotelzimmers, was ich sehe. Es ist schwer zu unterscheiden. Als ich gerade damit fertig war, hast auch du angefangen, dich auszukleiden. Ich warte. Ich höre dich nur. Unverständliches Auf- und Abgehen? In diesem Teil des Zimmers? In jenem? Du kommst, um etwas auf dein Bett zu legen? Ich sehe nicht hin. Aber was könnte es sein? Du öffnest inzwischen den Schrank, tust etwas hinein oder nimmst etwas heraus. Ich höre ihn wieder schließen. Du legst harte, schwere Gegenstände auf den Tisch, andere auf die Marmorplatte der Kommode. Du bist unablässig in Bewegung. Dann erkenne ich die bekannten Geräusche des Öffnens der Haare und des Bürstens. Dann Wasserschwelle in das Waschbecken. Vorher schon das Abstreifen von Kleidern. Jetzt wieder. Es ist mir unverständlich, wie viel Kleider du ausziehst. Nun bist du aus den Schuhen geschlüpft. Danach aber gehen deine Strümpfe auf dem weichen Teppich ebenso unablässig hin und her, wie vordem die Schuhe. Du schenkst Wasser in Gläser, 3-4 Mal hintereinander. Ich kann mir gar nicht zurechtlegen, wofür. Ich bin in meiner Vorstellung längst mit allem Vorstellbaren zu Ende, während du offenbar in der Wirklichkeit immer noch etwas Neues zu tun findest. Ich höre dich das Nachthemd anziehen. Aber damit ist noch lange nicht alles vorbei. Wieder gibt es 100 kleine Handlungen. Ich weiß, dass du dich meinethalben beeilst. Offenbar ist das alles also notwendig. Gehört zu deinem engsten Ich. Und wie das stumme Gebaren der Tiere vom Morgen bis zum Abend ragst du breit mit unzähligen Griffen, von denen du nichts weißt, in etwas hinein, wo du nie einen Hauch von mir gehört hast. Zufällig fühle ich es, weil ich Fieber habe und auf dich warte.
Ein Ausschnitt aus Nachlass zu Lebzeiten von Robert Musil, das war der Text Hellhörigkeit. Auf die anderen vielen Texte und deren wunderbare Interpretation kann ich jetzt leider hier nur verweisen. Es gilt, einen nicht immer zu Recht als schwierig geltenden Schriftsteller zu entdecken. Hier kann man es mit großem Genuss und Gewinn.
Dann bleibt noch die Frage, Dorothee Meyer-Karwick, wann und wie das Hörbuch des Jahres ausgezeichnet wird?
Ja, die feierliche Preisübergabe, die findet in der Hörbuchnacht statt, also am 22. Oktober, dem Buchmessen Samstag. Große öffentliche Veranstaltung ab 20 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Neben dieser Preisverleihung werden dort weitere sehr schöne, interessante und spannende Hörbücher vorgestellt und in Ausschnitten live vorgetragen. Unter anderem kommen Wladimir Kaminer, der Kabarettist Dirk Stermann, die Schauspielerin Camilla Rentschke und viele andere mehr. Der Vorverkauf hat schon begonnen.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck, für all die Informationen zum Hörbuch des Jahres 2022. Robert Musil, Nachlass zu Lebzeiten, mit den Sprecherinnen und Sprechern Peter Simonischek, Birgit Minichmeier, Peter Matic, Dörte Lisewski, Martin Fischer. Eine MP3-CD ist das, knapp 5 Stunden Hörzeit zum Preis von rund 50 Euro bei Sinus Buch und Hörbuch erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und jetzt kommen wir zum Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2022. Das ist diesmal für die Altersgruppe ab 13 Jahren und spricht ein wichtiges Thema an, das leider zu allen Zeiten aktuell ist. Es geht um Flucht und Vertreibung. Das Hörbuch heißt »Vor uns das Meer« und stammt von Alan Gratz. Alan Gratz ist Autor vieler Bücher für Kinder und Jugendliche, wurde 1972 in Tennessee geboren und lebt mit seiner Frau und Tochter im westlichen North Carolina. Nach seinem erfolgreichen Kinderbuch Amy und die geheime Bibliothek, das war 2019, erschien dann ein Jahr später das Buch Vor uns das Meer. Für diesen Roman wurde Alan Gratz mit dem Buxtehuder Bullen 2021 ausgezeichnet und dann auch noch für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert. Und jetzt ist es als Hörbuch ausgezeichnet worden. Und zwar mit dem obersten Titelhörbuch des Jahres, Vor uns das Meer. Doch Thema Herr Karweck, das klingt so ein bisschen, ja, als könnte man sich da einen Ferienroman vorstellen. Aber ich sagte ja schon, es geht um Flucht und Vertreibung. Was bedeutet der Titel?
Ja, hier hat das Meer etwas wirklich Bedrohliches. Alan Gratz erzählt hier 3 Fluchtgeschichten, in denen das Meer eine wichtige Rolle spielt. Und er stellt aber jeweils ein Kind in den Mittelpunkt. Da ist einmal der 11-jährige Josef, der flieht mit seiner Familie vor den Nazis aus Deutschland. Isabel verlässt 1994 ihr Heimatland Kuba und der 12-jährige Mahmoud, der flieht 2015 vor den Bomben in Syrien.
Werden die Geschichten jetzt nacheinander und dann abgeschlossen erzählt oder, wie es heute üblich ist, miteinander verschränkt?
Ja, miteinander verschränkt. Also die Geschichten werden in jeweiligen so Episoden erzählt und jede Episode endet mit einem Cliffhanger. Und am Schluss der gesamten Geschichte werden dann die Einzelschicksale erzählerisch wieder zusammengeführt. Und es sind dann auch 3 Stimmen, die wir hören. Lena Konrad nämlich und mit Paul Eftekari und Benedikt Paulun.
Dann lassen Sie uns ein paar Ausschnitte hören, würde ich vorschlagen.
Ja, als erstes beginne ich mit der Geschichte aus Syrien. Und zwar hören wir diesen Moment, als Bomben in Mahmouds Wohnung einschlagen. Gelesen wird das von Omid Paul Eftekari.
Mahmouds Kopf fühlte sich heiß und nass an. Er tastete mit seiner Hand danach und als er sie zurückzog, war sie voller Blut. Seine Schulter schmerzte und sein Brustkorb brannte bei jedem verzweifelten Atemzug. Doch das Einzige, woran er noch denken konnte, war, seine Mutter zu finden, seine Schwester, seinen Bruder. Er rappelte sich hoch. Da sah er auf einmal das Gebäude auf der anderen Straßenseite im grellen Tageslicht vor sich stehen, als befände er sich unter freiem Himmel. Noch etwas benommen blinzelte er, dann wurde ihm klar, was passiert war. Die komplette Außenwand ihres Hauses war verschwunden.
Also das Haus von Mahmoud und seiner Familie ist zerstört, viele andere Häuser auch. Und deswegen muss die Familie aus Syrien fliehen und es gelingt dann über die Türkei, von dort nach Griechenland, übers Meer eben, bis nach Deutschland. Und in der zweiten Geschichte von 1994 flieht das Mädchen Isabel mit ihrer Familie und anderen aus politischen und auch aus wirtschaftlichen Gründen von Kuba. Mit einem kleinen Boot geht's übers Meer Richtung USA. Um das Boot zu entlasten, gleiten Isabel und ihr Freund Ivan und andere ins Wasser und halten sich dann an dem Bootsrand fest. Aber dann passiert etwas. Wir hören Lena Konrad.
Ein Hai! Schrie Isabels Großvater von der anderen Seite des Bootes. Ein Hai! Um Ivan herum bildete sich eine dunkelrote Wolke. Und Isabel schrie auf. Wieder stieß etwas gegen sie. Panisch zog sie sich am Rumpf hoch. Sie zitterte. Ihr Herz hämmerte wie wild. Bobby packte sie an der Taille, zog sie hinein. Und schon fielen sie übereinander auf den Boden des Bootes. Neben ihnen halfen Amara und Mami, Senora Castillo an Bord zu ziehen, während Lido sie von unten aus dem Wasser hob. Isabel und ihr Vater krochen hinüber und zogen ihren Großvater hinterher. Auf der anderen Seite des Boots schrien Luis und Senor Castillo Ivans Namen, als sie seinen schlaffen Körper über die Seite hineinzogen. Ivans rechtes Bein bestand nur noch aus blutigen Fetzen. Es war übersät mit Bisswunden, so als hätten ihn ein ganzer Schwarm Haie auf einmal angegriffen. Ganze Teile seines Beins fehlten und hatten klaffende, tiefe Wunden hinterlassen, aus denen Muskeln und Knochen herausguckten.
Ja, Isabels Freund Ivan stirbt durch diese Haiattacke.
Das ist alles sehr direkt und auch eigentlich schonungslos geschildert, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wie erzählt denn Autor Alan Gratz dann die dritte Geschichte über die Flucht von Josef aus Nazi-Deutschland?
Ja, Hintergrund bildet hier die reale Irrfahrt des Dampfers St. Louis im Mai 1939 von Hamburg aus mit dem berühmten Kapitän Gustav Schröder, der für sein Engagement für Flüchtlinge nach dem Krieg auch geehrt wurde, obwohl er nur einen Teilerfolg erzielte. Ziel des Dampfers ist damals Kuba gewesen, doch dort darf das Schiff dann nicht landen. Man muss zurück letztendlich nach Europa und kann dann in Antwerpen vor Anker gehen. Einige Flüchtlinge haben Glück und entkommen den Nazis. Andere werden doch noch geschnappt und dann letztendlich auch umgebracht.
Dann bleibt noch die Frage, was passiert mit Josef und seiner Familie?
Also letztendlich ist Ruth, eine Schwester von Josef, die einzige, die aus dieser Familie überlebt. Auch hier ist der Autor sehr drastisch mit seinen Schilderungen.
Ja, das war schon auch zu hören gewesen. Die Frage stellt sich, ist das angemessen für 13-Jährige? Ich denke immer in solchen Fällen, ja schon.
Ja, also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich finde schon alles ziemlich heftig und würde daher sagen, frühestens ab 13.
Das Hörbuch kam schon im Januar 2022 auf den ersten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche. Nun wurde es also zum Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres gewählt. Wie hat die Jury das begründet?
Also sie schreibt, die drei Geschichten bildeten ein dreistimmiges Porträt über die Schrecken der Flucht und die Interpretin Lena Konrad sowie Omid Paul Eftekari und Benedikt Paulun würden das Erzählte mit ihren Lesungen sehr greifbar machen. Insgesamt lobt die Jury es als ein sehr spannendes, bewegendes und auch äußerst wichtiges Hörbuch.
Und so ein Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres soll und will natürlich gefeiert werden. Wie und wann wird das geschehen?
Also das Kinderhörbuch des Jahres wird seit vielen Jahren während des HR2-Hörfestes in Wiesbaden gefeiert. Das ist so eine mehrtägige Veranstaltungsreihe, in der es eben um das Thema Hören geht. Und zum nächsten Mal findet es statt vom 8. bis 12. Februar 2023. Da wird eben auch das Kinderhörbuch des Jahres prämiert, wegen Corona, aber nur virtuell. Nur in Anführungsstrichen, also es gibt da so eine aufwendig gemachte Kindersendung im Radio und der Vorteil dann davon ist, man kann das natürlich auch zeitsouverän nach der Ausstrahlung online hören.
Das Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres, das ist auch dotiert, nicht wahr?
Ja, genau. Also das wird als KIWI, Kinderhörbuchpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden, mit sage und schreibe 10.000 Euro dotiert. Daran sieht man, wie wichtig es der Landeshauptstadt Wiesbaden ist, Kinder an gute Hörbücher heranzuführen. Also die Landeshauptstadt sieht es als wichtige Investition in die Zukunft.
Das kann man ja nur unterstreichen. Dankeschön, Dorte Meyer-Karweg. Sie sprachen über das Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2022. Alan Gratz, Vor uns das Meer, gelesen von Lena Konrad, Omid Paul Eftekari und Benedikt Paulun. 7 CDs sind das, 8,5 Stunden Hörzeit. Und zum Preis von 24 Euro ist das Hörbuch bei der Divan erschienen. Die Altersempfehlung, wir haben kurz darüber gesprochen, gilt ab 13 Jahren. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Tschüss sagen
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz.